Megahertz. Morgen findet ein Livestream der digitalen Agenda Ulm statt, in der es um eine Corona-App gehen soll und bei der alle Fragen zu diesem Thema beantwortet werden sollen. Dieser geht von 19 Uhr bis 20.30 Uhr. Allerdings hatten wir schon die Gelegenheit, ein paar Fragen zu stellen und Sabine Meigl von der digitalen Agenda Ulm hat uns diese beantwortet. Na gut, dann fangen wir doch einfach mal mit was relativ Grundlegendem an. Und zwar, was genau muss man sich denn jetzt überhaupt über eine Corona-App vorstellen?
Wir werden morgen in der Bürgerveranstaltung online nicht die Corona-App vorstellen, weil die Corona-App gibt es nicht, sondern das, was unser Ziel ist, morgen in der Bürgerwerkstatt von der Zukunftsstadt 2030 wird sein, dass wir Funktionsweisen vorstellen von möglichen Apps, die momentan in unterschiedlichen Ländern entwickelt werden. Wir werden vorstellen, was sind die Vorteile und wir werden vorstellen, auf was muss man achten dabei. Aber die eine App, nochmal, die gibt es momentan in Deutschland nicht und die wird es auch nicht in den nächsten 2-3 Tagen geben. Das heißt, darüber können wir sozusagen auch wirklich gar nichts sagen. Nichtsdestotrotz ist es uns sehr, sehr wichtig, dass wir nochmal kurz diesen Sinn und Zweck von der Zukunftsstadt erklären. Also Ulm ist ja Zukunftsstadt mit diesem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit und eben auch Digitalisierung mit allen möglichen neuen Technologien. Und das Ziel von dem Projekt, was wir jetzt nochmal 3 Jahre ja machen, ist, die Bürgerschaft auf diesem Weg des digitalen Wandels zu begleiten. Das heißt, wir wollen über neue Technologien informieren. Wir wollen möglichst viele Leute aus der Bürgerschaft befähigen, selbst zu entscheiden, was sie von diesen Technologien hernehmen und was sie nicht hernehmen. Und wir haben ursprünglich eigentlich das große Thema Sensorik. Das ist aber sehr, sehr speziell. Und in der momentanen Krisensituation von Corona haben wir deswegen gedacht, naja, auch so eine App arbeitet ja mit Sensoren. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Techniken und wir möchten auch hier die Bürgerschaft von Ulm nicht alleine stehen lassen, sondern wirklich auch möglichst frühzeitig versuchen zu informieren, damit jeder die Entscheidung auch treffen kann. Lade ich mir jetzt dann so eine App runter oder lade ich mir, egal welche kommt, oder nutze ich das eben für mich nicht.
Okay. Und also auch wenn es jetzt in dem Fall ja noch keinen, ich sag jetzt mal konkret, also eine konkrete Corona-App gibt, ist es ja wahrscheinlich trotzdem das Ziel nachzuverfolgen, mit wem man Kontakt hatte und so weiter. Da gibt es ja von vielen Seiten Bedenken, dass es ja ein sehr großer Eingriff irgendwie in die Privatsphäre wäre. Könnten Sie sich da schon irgendwie vorstellen, wenn man dann doch irgendwann zu dem Punkt kommt, dass es so eine Corona-App gibt, wie man diesem Bedenken vorbeugen kann?
Also da gibt es natürlich viele unterschiedliche Technologien. Um was es bei dieser ganzen Fragestellung zunächst mal auch geht, ist die Seite der epidemiologischen Forschung. Ja? Und das ist auch ein Teil, den wir da morgen in der Veranstaltung vorstellen werden, dass eben erklärt wird von dem Professor Rothenbacher von der Uni Ulm, warum müht man sich überhaupt um so etwas? Warum gibt man da Geld aus, um technologisch etwas zu entwickeln? Weil wir eben bei so einer Pandemie mit händischen Excel-Listen an den Gesundheitsämtern nicht mehr so richtig weiterkommen. Ja? Und bevor man jetzt an Gesundheitsämtern so und so viel Personal aufbaut und es dann trotzdem weiterhin händisch einpflegt in irgendwelche Tabellen, ist es durchaus sinnvoller und wird eben auch von der epidemiologischen Forschung sehr unterstützt, sich um technische, automatisierte Hilfsmittel zu kümmern, die dann diesen Pandemieverlauf in Deutschland, in der Welt, in Ulm auch nochmal anders darstellen und einfach für die Forschung und für die Eindämmung von dieser Pandemie sehr, sehr wertvolle Daten liefern können. Das ist sozusagen der Grund, warum wir auch sagen, es macht Sinn, sich mit so einer App überhaupt zu beschäftigen. Das Zweite ist, dass es auch vom Chaos Computer Club eine sehr gute Stellungnahme dazu gibt, wie man versucht, diese Privatsphäre und den Datenschutz von Bürgern auch zu beherzigen und sich darauf auch zu konzentrieren. Und auch das werden wir darstellen in dem Vortrag von dem Professor Kagel. Ich kann jetzt da jetzt heute auch nicht alles vorwegnehmen, aber letztendlich geht es schon darum, dass dieser Streit, der in den letzten Wochen tobte, von einer zentralen oder einer dezentralen Speicherung, ob es sich um Tracking oder um Tracing handelt, ja, das sind sehr entscheidende Technologieunterschiede, die jetzt ja zum Teil auch schon entschieden wurden. Zum Beispiel wurde ja gesagt, nein, wir möchten in Deutschland keine zentrale Speicherung, weil es eben zu sehr viel höherem Missbrauch dann auch kommen kann. Wir wollen lieber eine dezentrale Lösung haben.
Und gerade wenn man jetzt ja auch in andere Länder schaut, sieht man ja, andere haben schon Corona-Apps. Warum zum Beispiel wäre es nicht möglich, dass man jetzt eine Corona-App aus zum Beispiel China auch in Deutschland verwendet? Ist das auch der Datenschutzgrund?
Ja, also für uns ist halt wirklich in Deutschland sehr, sehr entscheidend, und deswegen gab es ja auch brutal viel Widerstand in den letzten Wochen, dass wir eben sagen, nein, Europa und auch Deutschland tickt nicht so wie China. Wir haben auch nicht überall flächendeckend in der Stadt Kameras angebracht mit Gesichtserkennung, die ihnen zeigen, wenn sie bei Rot über die Ampel gehen, genau sie waren es. Und was dann im Social Scoring System niedergelegt wird. Also ich glaube, da gibt es einfach von der Kultur her doch noch sehr, sehr große Unterschiede zwischen Europa und China, und das sollte meiner Meinung nach auch weiterhin so bleiben. Deswegen macht es dann auch keinen Sinn, ein technologisches Produkt aus China bei uns hier einzusetzen, was eben mit unseren Datenschutzrichtlinien und auch der Europäischen Datenschutzgrundverordnung überhaupt nicht zusammenpasst. Da muss man sich jetzt, glaube ich, wirklich auch die Mühe machen, das selbstständig zu entwickeln, sodass es eben eine europäische Version davon ist.
Und also wenn man dann in der Entwicklung mal weiter vorangeschritten ist, sodass man letztendlich wirklich eine Corona-App greifbar hat, soll die dann trotzdem freiwillig bleiben?
Also momentan ist ja die Entscheidung, dass es freiwillig bleiben soll. Da wird es dann eher darum gehen, dass man wirklich in den Medien sehr, sehr gut informiert, sodass so eine App ja dann auch nur den Nutzen hat, wenn es nicht nur 5% der Bevölkerung nutzen, weil dann ist es echt sinnlos, sondern dass dann eine gute Information der Bevölkerung funktioniert und die Bürgerschaft das eben auch selbst entscheiden kann, dann ob sie es hernimmt, ob sie es nicht hernimmt und die Vor- und Nachteile eben abwägen kann. Und genau um diese unterschiedlichen Kriterien, die man braucht für seine eigene Abwägung, genau darum soll es eben morgen Abend gehen. Und wir sind wirklich sehr froh, dass wir da zwei Experten auch in Ulm von der Ulmer Universität gewinnen konnten, die das aus sehr unterschiedlichen Perspektiven mal darstellen und einfach auch Aufklärung betreiben. Und in diesem Sinne sollte man dann, glaube ich, auch hinterher weitermachen.
Und also wie genau soll, also auch wenn es, wie gesagt, jetzt noch nicht wirklich eine konkrete App gibt, aber ich meine, es wird ja einen Plan geben, wie die App funktionieren soll. Und ich glaube, dass es, auch wenn man so ein grobes Bild hat von einer Corona-App, ich glaube, dass nicht jeder weiß, wie sowas funktionieren soll. Wie ist das System denn programmiert? Wie funktioniert eine Corona-App?
Ja, also dafür haben wir eben morgen wirklich nur eine ganze Stunde vorgesehen. Deswegen kann ich Ihnen das jetzt nicht in 3 Minuten erklären. Ja,
ja klar.
Ich würde wirklich dazu aufrufen, sich morgen einfach über YouTube diesen Stream anzuschauen. Da gibt es dann auch Folien, da können die Experten, die haben sich jetzt sehr, sehr viel Mühe gegeben, das auch so aufzubereiten, dass es wirklich jeder auch verstehen kann, wenn man sich die Zeit nimmt und das dann anschaut. Von daher wirklich so der Aufruf, da morgen einfach über YouTube sich dazu zu schalten, sich das anzuschauen und dann seine Fragen zu stellen. Prinzipiell ist es wirklich so, dass man versucht mit dieser App, wobei da gibt's wirklich noch sehr, 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 sehr viele Fragen. Ja.
Ja.
Die eine Idee war zunächst, warum geht es nicht mit GPS? Denn GPS geht einfach deswegen nicht. Das ist das, wie wir sozusagen unsere ganzen Karten, Google Maps und so, wie das funktioniert. Ja, das funktioniert mit GPS. Aber es ist einfach viel, viel zu ungenau. Wenn man jetzt eben hört, dass schon 2 Meter Abstand genügen, dass man sich nicht ansteckt, dann kann man natürlich mit der Ungenauigkeit von mehreren Metern, ja, so ein System nicht hernehmen. Weil das widerspricht sich logisch, ja. Deswegen sagt man, man versucht es über Bluetooth zu machen und Bluetooth-Nachrichten von der Technik her. Da ist dann die Reichweite beschränkt. Aber auch da gibt es natürlich viele Fragen, die jetzt erst noch geklärt werden müssen. Wie bekommt man denn einen zusätzlichen Hinweis auf die Distanz? Also schlägt Bluetooth, bin ich auch dann sozusagen schon in diesem Risikobereich drin, dass ich benachrichtigt werde für eine Quarantäne, wenn ich auch nur 10 Meter entfernt war? Also welche zusätzlichen Hinweise auf die Distanz nimmt man damit rein? Deswegen ist momentan zum Beispiel die Geschwindigkeit von der Bewegung soll mit einfließen. Apple und Google sind da mit dabei, die sich eben auch bereit erklärt haben, da mitzuarbeiten, damit es eben möglichst zu wenig Fehlern kommt bei dieser ganzen Geschichte. Dann, wenn ein Plexiglasschild dazwischen ist, was man ja in den Supermärkten macht, damit eben die Leute nicht angesteckt werden an der Kasse, wirkt sich das aus? Merkt es so ein Bluetooth-Gerät, dass da Plexiglas dazwischen ist? Schlägt es dann trotzdem an? Also technisch ist das alles nicht wirklich simpel und alles nicht innerhalb von einer Minute jetzt so zu erklären. Deswegen nochmal so der Hinweis, morgen Abend 19 Uhr im YouTube-Stream bei uns über die Seite von zukunftsstadt-ulm.de findet man den Link und kann sich zuschalten.
Alles klar, dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich und vielleicht sieht man sich ja, also hört man sich dann besser gesagt
morgen. Ja, genau, sehr schön.
FM auf 102,6.